Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Abschnitt für die heutige Predigt steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir machen weiter in unserer Reihe, die wir in den letzten beiden Wochen begonnen haben, durch den 2. Petrusbrief. Und wir hören heute auf die Verse 5 bis 9, da Vers 5 aber mitten in einem Satz beginnt, den wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, beziehungsweise die erste Hälfte haben wir uns angeschaut, lese ich uns ab Vers 3, also von Vers 3 bis Vers 9. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Jetzt der Predigtabschnitt. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wer bei unserer Familie zu Hause schon mal zu Besuch war, der weiß, dass wir einen Garten hinter dem Haus haben. Und bis zu diesem Sommer bestand dieser Garten eigentlich ausschließlich aus einer Wiese und so ein paar Ziersträuchern außenrum. Aber im Frühjahr habe ich mich dran gemacht und dachte, es wäre doch schön, wenn wir auch einige Sträucher hätten, an denen Früchte wachsen. Und so habe ich mich dran gemacht, Brombeeren gepflanzt, Himbeeren gepflanzt, Blaubeeren gepflanzt und so weiter. Und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, damit da wirklich Früchte dran wachsen, muss ich einiges beachten. Ja, ich muss die regelmäßig gießen. Ich muss darauf achten, dass es der richtige Boden ist. Man düngt sie am besten auch noch. Und dann muss ich auch darauf achten, dass sie genug Sonne abkriegen, aber auch nicht zu viel. Und am Ende, im Sommer, bringen diese Sträucher dann Frucht. Das ist zumindest das Ziel. Bei mir hat es diesen Sommer nicht so gut geklappt. Ich muss also noch lernen. Vielleicht klappt es nächsten Sommer besser. Aber dass diese Sträucher Früchte bringen, das ist das Ziel von all dem, was ich da rein investiert habe, warum ich sie überhaupt gepflanzt habe. Und ein ganz ähnliches Bild verwendet Gottes Wort an ganz vielen Stellen, um dir und mir deutlich zu machen, was das Ziel deines Lebens ist. Jesus spricht davon in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen, um Frucht zu bringen. Wir haben das eben gelesen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus sogar, dass wir uns als Christen gegenseitig daran erkennen, dass wir Frucht bringen. Paulus spricht in Galater 5 von der Frucht des Geistes. Das Ziel deines Lebens ist es, dass du Frucht bringst. Ja, und es ist natürlich ganz klar, gemeint ist im übertragenen Sinn. Frucht bringen in diesem Sinn bedeutet, dass du so lebst und redest, wie es Gott gefällt. Dass du so lebst und redest, dass es gut ist für andere. Dass du so lebst und redest, wofür du geschaffen bist. Ich könnte mir zum Beispiel auch einen Brombeerstrauch in meinen Garten pflanzen, weil ich sage, so ein Brombeerstrauch, der sieht einfach gut aus. Aber ehrlich gesagt, so ein Brombeerstrauch sieht nicht besonders gut aus. Wenn ich mir etwas pflanzen möchte, was ich auch schon gemacht habe, damit es einfach gut aussieht, dann würde ich mir andere Pflanzen suchen. Der Brombeerstrauch ist dafür da, um Frucht zu bringen. Und genauso ist dein Leben dafür da, dass du Frucht bringst. Unser Abschnitt spricht genau darüber. Ja, auch wenn er es sozusagen falsch rumformuliert, also negativ. Ihr könnt gerne nochmal mit reinschauen, Vers 8. Dort schreibt Petrus, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also andersrum gesagt, wenn diese Dinge vorhanden sind und wir klären heute in dieser Predigt, was das für Dinge sind, dann bringst du Frucht. Frucht zu bringen in deinem Leben, das ist das Ziel deines Lebens. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie sieht ein fruchtbares Leben als Christ aus? Und wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen, wie das aussieht. Erstens, es fordert deinen Einsatz. Zweitens, es fokussiert auf deinen Charakter. Und drittens, es fördert deine Christusbeziehung. Wie sieht ein fruchtbares Leben als Christ aus? Es fordert deinen Einsatz, es fokussiert auf deinen Charakter und es drittens fördert deine Christusbeziehung. Ja, Frucht zu bringen. Genau dafür hat Gott dich in diese Welt, in deine Familie, in diese Gemeinde eingepflanzt. Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert das? Ja, wie kannst du ganz konkret Frucht bringen? Ich habe eben schon gesagt, so bei so einem Obstbaum oder Obststrauch, da steht die Frucht am Ende eines Prozesses. Ja, wir fangen nicht an mit der Frucht, sondern das Ziel von all dem, was wir da rein investieren, ist, dass es am Ende Frucht bringt. Und deswegen haben wir uns letzten Sonntag ausführlich die Verse 3 bis 4 angeschaut. Da haben wir uns sozusagen damit beschäftigt, ja, was ist die Erde, was sind die Nährstoffe, wie muss das verwurzelt sein, was ist der Dünger, was ist alles nötig, damit diese Pflanze, damit du am Ende Frucht bringst. Ja, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, dann könnten wir hinzufügen, was nötig ist, um Frucht zu bringen. Ja, wenn du letzten Sonntag da warst, dann erinnerst du dich vielleicht an die Dinge, die ich damals genannt habe. Es geht darum, dich in die Verheißungen Gottes zu vertiefen. Es geht darum, dass du dich oder dir deine neue Identität vergegenwärtigst, vor Augen rufst. Ja, das ist im Bild zu bleiben, dass du deine Wurzeln ausstreckst, um Frucht zu bringen. Wie du deine Wurzeln ausstreckst, um durch Gottes Kraft Frucht zu bringen. Und heute geht es darum, wie das jetzt konkret aussieht, Frucht zu bringen. Letzte Woche in den Versen 3 und 4 ging es um deine Verwurzelung. Dieses Mal geht es um die Frucht, die daraus entsteht. Und Petrus schreibt, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Ja, eben deshalb. Er möchte damit sagen, weil du verwurzelt bist in Gottes Kraft, setze eben deshalb allen Eifer daran. Und das bedeutet, ja, du bringst Frucht nur aus der Kraft Gottes heraus, niemals aus eigener. Verse 3 und 4. Aber es verlangt genauso deinen Einsatz. Vers 5. Und das ist mein erster Punkt. Ein fruchtbares Leben als Christ fordert deinen Einsatz. Petrus schreibt, so setzt eben deshalb allen Eifer daran in Vers 5. Ja, und ich glaube, beim Fruchtbringen, da gibt es zwei Hauptfehler unter Christen. Nummer eins ist, dass man sagt, okay, das soll ich machen. Und man probiert es aus eigener Kraft, nicht aus Gottes Kraft. Und was das bedeutet, darüber haben wir letzte Woche ausführlich nachgedacht. Und der zweite Fehler ist, du siehst hier, es ist ja Gottes Kraft, und denkst dir, ja, wenn es so ist, brauche ich ja nichts zu machen. Ist doch super, es ist Gottes Kraft. Ja, die Begründungen dafür, warum man sich einfach nur auf Gottes Kraft verlässt und sonst nichts mehr tut, die sind unterschiedlich. Ja, da gibt es zum Beispiel den Bequemen. Der Bequeme hört, ja, es ist Gottes Kraft und denkt sich, super, dann lasse ich einfach Gott mal in meinem Leben machen. Ich hatte mal einen Bekannten in meiner Studentenzeit, das war so ein ganz gechillter Typ. Und irgendwann habe ich mich mit dem mal über die Souveränität Gottes unterhalten und er hatte irgendwie noch nie so richtig was davon gehört. Und er war super begeistert davon. Ja, so nach dem Motto, ja, wenn Gott alles macht, ist doch super, dann kann ich mich bequem zurücklehnen. Das hat total seiner Persönlichkeit entsprochen. Und Petrus sagt hier zu so einem Denken eindeutig nein, sondern Vers 5, es ist alles Gottes Kraft, aber so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Es gibt nicht nur die Menschen, die von Natur aus einfach bequem sind, sondern es gibt auch die Theologen. Der argumentiert so, er sagt, Gott ist souverän. Er wirkt in uns das Wollen, das Vollbringen. Es ist seine Gnade, er soll alle Ehre bekommen. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, was wir Menschen tun sollen, was unsere Verantwortung ist, dann ist das sehr gefährlich. Denn wenn wir das tun, dann verkleinern wir ja das Werk Gottes. Wir nehmen etwas von seiner Ehre weg und am Ende habe ich nur Grund, stolz zu sein. Nein, wir reden gar nicht über uns, sondern wir reden nur über Gott. über sein Wirken, seine Herrlichkeit und seine Ehre, dafür, dass er alles in mir getan hat. Das ist natürlich wesentlich cleverer als die Begründung des Bequemen. Und vieles von dem, was ich gesagt habe, ist auch inhaltlich für sich genommen erstmal sehr richtig. Er ist souverän. Es ist wichtig, dass Gott alle Ehre bekommt. Ja und Amen. Aber die Schlussfolgerung, die dieser Theologe daraus zieht, die könnte falscher nicht sein. Die Schlussfolgerung ist nämlich, je mehr Gott tut und je weniger ich tue, desto mehr Ehre bekommt Gott. Und das ist Unsinn. Zumindest wenn es um unser praktisches Leben als Christen geht. Gottes Wort zeigt uns, wenn es um deine Lebensführung als Christ geht, dann gilt folgender Grundsatz. Je mehr Gott in meinem Leben tut, desto mehr kann und soll ich tun und desto mehr Ehre bekommt Gott. Leute, die theologisch so argumentieren, dass sie sagen, naja, wenn Gott alles tut, dann brauche ich ja nichts zu tun oder soll sogar gar nichts tun. Die tun so, als würde hier stehen, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, Vers 5, so ruht einfach in diesem Geschenk Gott. Aber das steht da nicht. Sondern es klingt vielleicht sogar beim ersten Hören paradox. Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Das bedeutet, um Frucht in deinem Leben zu bringen, ist dein Einsatz gefragt. Ja, ein Einsatz aus der Kraft Gottes heraus, aber dein Einsatz oder dein Eifer, wie Petrus schreibt. Es ist nicht nur Petrus, der das schreibt, sondern Paulus schreibt es auch mal an einer Stelle im Philipperbrief, nur andersrum. Sagt dort, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also er sagt, seid maximal aktiv. Dann die Begründung. Denn Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ja, es ist nicht, je mehr Gottes Aktivität in deinem Leben hochgeht, desto mehr geht deine eigene runter. Sondern je mehr Gottes Aktivität in deinem Leben hochgeht, desto mehr geht deine Aktivität auch nach oben. Du sollst nicht einfach nur ein bisschen mal schauen, ob du hier und da vielleicht mal so eine kleine Frucht bringen kannst, sondern du sollst allen Eifer daran setzen. Es sollte Priorität Nummer 1 in deinem Leben sein, dass du Frucht bringst in deinem Leben für Jesus. Und wie groß dieser Eifer sein soll, das macht Petrus noch durch etwas anderes deutlich in Vers 5. Wir sollen nämlich laut Vers 5 nicht nur allen Eifer daran setzen, sondern wir sollen auch diese ganzen Dinge, die jetzt aufgezählt werden, darreichen. Ja, da heißt es in Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und so weiter. Wir sollen diese ganzen Dinge darreichen. Hast du dich vielleicht gefragt, was bedeutet dieses Wort darreichen? Und es ist nicht so leicht zu übersetzen, deswegen übersetzen es verschiedene Bibelübersetzungen auch völlig unterschiedlich. Es ist nämlich ein gar nicht so häufiges Wort damals gewesen, sondern ein ganz, ganz spezieller Ausdruck. Da war es so, dass es damals immer wieder kulturelle Veranstaltungen gab, sowas wie Theateraufführungen oder irgendwelche Gladiatorenkämpfe oder sowas. Und es musste natürlich bezahlt werden. Und dann sind reiche Leute hingegangen und haben gesagt, ich übernehme die Kosten, ich investiere da rein. Ich gebe ein Batzen Geld, damit das stattfinden kann. Ja, heute würde man vielleicht von Sponsoren sprechen oder einem Mäzen. Das sind so Ausdrücke, die wir heute verwenden. Ja, solche Sponsoren investieren viel Geld, um irgendwelche sportlichen oder künstlerischen oder musikalischen Veranstaltungen zu ermöglichen. Und genau dieses Wort verwendet Petrus hier, um dieses Wort darreichen zum Ausdruck zu bringen. Ja, also vielleicht könnte man dieses Wort darreichen besser übersetzen mit investiert da rein, sponsort das. Lasst es euch etwas kosten. Macht es zur Priorität Nummer 1 in eurem Leben. Wofür soll ich allen Eifer einsetzen? Worein soll ich investieren? Dafür, dass du mit deinem ganzen Charakter für Jesus lebst. Das ist mein zweiter Punkt. Ein fruchtbares Leben als Christ fokussiert auf deinen Charakter. Ja, nochmal Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran. Und was jetzt? Reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wir haben hier acht Begriffe, die Petrus nennt und auf die unser Eifer jetzt ausgerichtet sein soll. Danach sollst du mit allem Eifer streben. Und die Frage ist, was hat es mit diesen acht Begriffen auf sich? Petrus macht es hier mal so, er nimmt den Begriff vorher, wiederholt ihn und fügt dann einen neuen Begriff hinzu. Und damit macht er deutlich, diese Begriffe sind eng miteinander verbunden. Ja, diese Begriffe stehen nicht alleine. Sie sind kein Entweder-Oder. Das sind nicht manche Christen, die sind halt standhaft. Und dann sind halt andere Christen da, die sind halt gottesfürchtig. Sondern was Petrus damit zum Ausdruck bringt, ist, jeder Christ, jeder, soll mit ganzem Eifer danach streben, alle diese Dinge zu haben. Ich sage das nochmal, weil es so wichtig ist. Jeder Christ soll mit allem Eifer danach streben, alle diese Dinge zu haben. Es gibt Theologen, das liest man so in Kommentaren, die haben diese acht Dinge mit einer Leiter verglichen. Und gesagt, es ist so eine Leiter mit so acht Sprossen, die man dann eben hochsteigt. Ich finde dieses Bild nicht komplett falsch, aber doch irgendwie missverständlich. Denn es könnte, wenn man das so weiterdenkt, zu einem Missverständnis führen. Es ist nämlich auf gar keinen Fall so, dass zuerst eine dieser Dinge vorhanden sein muss, bevor ich dann zum nächsten gehe. Ja, bei einer Leiter ist es ja so, ich kann nur Sprosse für Sprosse hochgehen. Aber wenn man so denken würde, dann wäre unser christliches Leben so ein bisschen wie so ein Computerspiel mit so verschiedenen Leveln. Und ja, dann habe ich zum Beispiel irgendwann die Tugend gemeistert, habe das wirklich drauf. Und jetzt kommt eben die Erkenntnis dran. Und jetzt investiere ich da allen Eifer rein. Ja, irgendwann könnte man sogar so weit gehen, irgendwie so ein Stufenchristentum zu sehen. Ja, da treffen sich zwei morgens in der Gemeinde, der eine zum anderen. Ja, ich bin letzte Woche mit der Selbstbeherrschung fertig geworden. Ich mache jetzt gerade mit dem standhaften Ausharren weiter. Wo bist du so? Ich hoffe, es ist klar, so zu denken ist Unsinn. Deswegen finde ich das Bild der Leiter nicht ganz passend. Ich glaube, ein besseres Bild ist ein Puzzle. Ein Puzzle besteht ja aus verschiedenen Teilen, die nur zusammen ein Gesamtbild ergeben. Und wenn man jetzt ein Puzzle macht, dann fügt man ein Bild oder ein Teil dem anderen hinzu, bis man am Ende, wenn alle Puzzleteile da sind, ein Gesamtbild hat. Das Besondere am Puzzle ist nicht nur, dass die einzelnen Teile ein Gesamtbild ergeben, sondern dass sie in der Regel auch eng miteinander verbunden sind. Und genau das macht Gottes Wort bei diesen acht Dingen deutlich. Ja, sie werden immer zweimal genannt, zumindest die Begriffe in der Mitte. Und damit wird deutlich, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ja, stell dir mal vor, da ist jemand in der Gemeinde und der ist in diesen Dingen eigentlich grundsätzlich gut unterwegs. Man würde sagen, es ist ein Standhafter, würde sagen, das ist jemand, der ist echt gottesfürchtig. Aber er hat einfach überhaupt keine Liebe. Das Problem ist dann nicht nur, dass man sagt, okay, sieben Sachen passen, eine nicht, da fehlt eben ein Puzzleteil. Sondern das Problem ist, dass diese mangelnde Liebe eine Auswirkung haben wird auf all die anderen sieben Bereiche. Das ist bei uns allen unterschiedlich. Bei manchen von uns ist das eine mehr ausgeprägt als das andere. Aber du darfst dich niemals mit nur einem oder zwei oder fünf oder auch nur sieben von diesen acht Dingen zufrieden geben. Denn sie ergeben zusammen ein Gesamtbild, wie so ein Puzzle. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, okay, wenn es eher wie ein Puzzle ist, nicht so wie eine Leiter, hat dann die Reihenfolge dieser Begriffe überhaupt eine Bedeutung? Ich halte das für gut möglich, habe aber tatsächlich selbst keine Erklärung gefunden, die wirklich schlüssig war, auch nach einigem Lesen nicht. Ich glaube, das Einzige, was wir relativ sicher sagen können, ist, dass es tatsächlich eine Bedeutung hat, welches das erste Wort und welches das letzte Wort in dieser Liste ist. Es sind nämlich die Begriffe Glaube und Liebe. Und das sind auch die Begriffe von diesen 8 Wörtern, die mit Abstand im Neuen Testament am wichtigsten sind. All diese Begriffe tauchen immer wieder auf im Neuen Testament. All diese Begriffe sind wichtig, aber Glaube und Liebe sind mit Abstand die wichtigsten. Und der Glaube, der kommt direkt am Anfang. Die Frage ist, warum? Antwort? Weil der Glaube die Grundlage ist für alles andere. Der Hebräerbrief sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ein Mensch kann noch so sehr Erkenntnis haben, kann sich noch so sehr für andere in der Gemeinde einsetzen. Ohne Glauben ist es alles nichts. Ohne Glauben gibt es keine Beziehung zu Gott. Und ohne Beziehung zu Gott kannst du keine Frucht bringen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Petrus hatte den Glauben ja schon in der Anrede erwähnt, in Vers 1. Er schreibt diesen Brief an Christen, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Und der letzte Begriff ist die Liebe. Warum? Ganz am Schluss. Einfach deswegen, weil alles auf die Liebe zielt. Paulus schreibt in 1. Korinther 13 am Anfang, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Glaube und Liebe sind der Rahmen für dieses Gesamtbild. Alles basiert auf dem Glauben, alles gründet sich auf dem Glauben und alles hat die Liebe zum Ziel. Ja, um im Bild des Obststrauchs zu bleiben, ein Obststrauch kann eine Weile ohne Wasser überleben. Das wird ihm dann nicht besonders gut tun, aber er wird dann vermutlich auch weniger Früchte tragen und trotzdem kann man sagen, eine Weile kann er das überleben. Wenn ich allerdings hingehe und diesem Obststrauch die Wurzeln abschneide, dann ist sofort Feierabend. Und genauso ist es mit Glauben und Liebe. Ohne Glauben und ohne Liebe sind all die anderen Begriffe dazwischen nichts. Was jetzt aber mit den 6 Begriffen, die wir in der Mitte haben? Das erste, was auf den Glauben aufbaut, ist die Tugend. Paulus hatte dieses Wort schon in Vers 3 verwendet, Petrus, als Beschreibung Gottes. Also Gott hat Tugend. Das Wort ist nicht so leicht zu übersetzen, was da im Original steht. Es kommt nicht so häufig in der Bibel vor, dafür ständig in der griechischen Kultur. Ich weiß nicht, ob du spontan was damit anfangen kannst, wenn dich jemand fragt, was ist eigentlich Tugend? Ich glaube, es kann uns helfen, wenn wir uns ein Bild vor Augen führen, um das zu verstehen. Kennt ihr bestimmt diese Nachrufe, die geschrieben werden, wenn jemand gestorben ist, irgendwer Wichtiges. Und es ist dann ja meistens interessant, dass man in solchen Nachrufen nur das Positive liest über diese Person. Und gerade dann, wenn man die Person ein bisschen näher gekannt hat, denkt man sich manchmal, ja, stimmt schon irgendwo, aber steht halt auch nicht alles. Jetzt stell dir mal vor, du liest so einen Nachruf und in diesem Nachruf ist wirklich alles durchgehend positiv. Und du begegnest dann ein paar Leuten, die diese verstorbene Person richtig gut gekannt haben und sie alle sagen dir unabhängig voneinander, weißt du, dieser Nachruf, der stimmt wirklich. Dieser Nachruf, der zeichnet wirklich ein realistisches Bild von dem, wie diese Person war. Ja, er war nicht sündlos, aber grundsätzlich war es ein sehr, sehr positives Leben, über das wir nichts Schlechtes sagen können. Und genau das meint das Wort Tugend. Es wurde damals in der Kultur sehr häufig verwendet, in solchen Beerdigungsreden für Menschen, die einfach ein Leben geführt haben, von dem man nachher sagt, das war ein gutes Leben. Das nächste, was Petrus nennt, ist Erkenntnis. Erkenntnis ist einer der zentralen Begriffe im gesamten Brief. Es bedeutet einfach, dass du Gott kennst. Es bedeutet, dass du nicht nur weißt, dass du irgendwie glaubst, dass du irgendwie Christ bist, sondern dass du auch weißt, was du glaubst und dass du weißt, warum du glaubst. Und dass du diese Dinge nicht nur weißt, um jetzt irgendwas über Gott zu wissen, keine Ahnung, um irgendeine Debatte gewinnen zu können, sondern um Gott persönlich kennenzulernen. Dann kommt die Selbstbeherrschung. Und da ist die Frage, wie gehst du mit dir selber um? Lässt du dich von deinen Gefühlen lenken? Von deinen Trieben, von deinen Lüsten, das, was gerade so hochkommt, wenn du mit irgendwas konfrontiert bist. Machst du dann einfach, was dir deine Gefühle sagen? Oder führst du dich selbst? Als nächstes nennt Petrus das standhafte Ausharren. Man könnte auch übersetzen, wie es viele Bibelübersetzungen machen, einfach Standhaftigkeit. Standhaftigkeit ist das Gegenteil von Sprunghaftigkeit. Sprunghaftigkeit ist, man fängt etwas an, macht es nach einer Weile nicht weiter, fängt was Neues an, lässt es liegen, fängt etwas Drittes an. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht ab und zu Dinge in unserem Leben ändern dürfen. Ja, manchmal ist es einfach dran, die Arbeitsstelle zu wechseln, oder manchmal ist es dran, umzuziehen, weil die alte Wohnung einfach nicht mehr passend ist. Bei anderen Dingen sollen wir auf jeden Fall standhaft sein, zum Beispiel bei unserer Ehe, aber Sprunghaftigkeit ist ein Problem in unserer Kultur. Wir haben heute viele, viele Möglichkeiten und die führen oft dazu, dass Menschen Dinge anfangen, sie einfach nicht fertig machen, wieder was Neues anfangen und so weiter und so fort. Und Gottes Wort fordert uns dazu auf, standhaft zu sein, und zwar in geistlichen Dingen, also im Glauben, in der Gemeinde und so weiter, aber auch in den Dingen des Alltags. Als sechstes nennt Petrus in seiner Liste die Gottesfurcht. Auch die hatte Petrus schon erwähnt in Vers 3. Und Gottesfurcht bedeutet, lebe jeden Moment in deinem Leben, in dem Bewusstsein, dass Gott zuschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mitbekommen habt. In den USA ist vor einigen Wochen ein bekannter Firmenchef mit einer seiner Angestellten zu einem großen Konzert gegangen. In diesem Konzert waren Tausende von anderen Menschen und sie haben sich gedacht, es wird sowieso keinem auffallen, die Angestellte war nicht seine Frau und es wäre vermutlich niemals rausgekommen, wenn ich eine sogenannte Kisscam sie eingefangen hätte. Das ist so eine Kamera, die bei Großveranstaltungen manchmal auf Pärchen zoomt und die dann groß an die Leinwand für alle anderen projiziert. Und die beiden, die wurden eben von der Kamera getroffen, auf die Leinwand projiziert, wie sie da eng umschlungen standen. Und man sieht auf diesem Foto den entsetzten Ausdruck in ihrem Gesicht. Ertappt. Und das Bild dieser entsetzten Gesichter, das ging um die Welt. Und ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, leben wir nicht oft unser Leben ganz genau so im Blick auf Gott? Wie diese beiden. Wir bilden uns ein, wir wären undercover, uns würde keiner sehen. Und bei den beiden hätte es ja aus menschlicher Perspektive gesprochen beinahe geklappt. Ja, Tausende von Leuten, keiner achtet auf sie, die Affäre wäre nicht aufgeflogen. Und jetzt überleg mal, Gottes Kamera fokussiert nicht einfach mal scheinbar zufällig auf dich, sondern jede Sekunde deines Lebens. Gott sieht jede Sekunde deines Lebens. Und dir das bewusst zu machen, für die Art und Weise, wie du lebst, das bedeutet Gottesfurcht. Als nächstes nennt Petrus die Bruderliebe und schließlich als achtes die Liebe. Liebe ist der Oberbegriff und Bruderliebe ist eine Unterkategorie dazu. Grundsätzlich bist du ja aufgerufen, alle Menschen zu lieben, die irgendwie mit dir in Berührung kommen. Aber Gott ist nicht unrealistisch. Ja, deswegen gibt es verschiedene Verantwortungsbereiche für uns, so wie Kreise. Ja, auf die Liebe bezogen bedeutet es, Gott möchte von dir, dass du gewisse Leute definitiv mehr liebst als andere. Ja, wenn du verheiratet bist, beispielsweise deinen Ehepartner, wenn du Kinder hast, deine Kinder, dass du deine Arbeitskollegen mehr liebst als jetzt irgendwelche Leute in Afrika oder Asien, von denen du noch nie gehört hast. Es gibt einen Grund dafür, dass dieses Gebot heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und eine ganz besondere Kategorie von Nächsten sind deine Geschwister im Glauben, sind andere Christen. Und dabei besonders die, die Gott mit dir zusammen in eine Gemeinde gestellt hat. Paulus schreibt mal an die Galater, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Menschen Gutes tun. Dann fügt er hinzu, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also besonders an denen, die Gott mit dir in die Gemeinde gestellt hat. Das bedeutet Bruderliebe. Es sind hier acht Dinge, die Petrus nennt, die dein Leben kennzeichnen sollen. Bestimmt keine erschöpfende Liste, aber es sind acht ganz zentrale Dinge. Manche der Dinge betreffen eher dein Denken, manche eher dein Verhalten, manche deine Einstellung, manche deinen Willen. Und gemeinsam als Puzzlestücke, die ineinander greifen, ergeben sie ein Gesamtbild. Das Bild eines Menschen, der so lebt, dass es Gott gefällt. Das Bild eines Menschen, der Frucht bringt in seinem Leben. Ich habe den zweiten Punkt ja genannt, fokussiere auf deinen Charakter. Ja, und wenn wir ehrlich sind, nicht alle diese acht Dinge sind jetzt Charaktereigenschaften im klassischen Sinn. Aber all diese Dinge haben mit deinem Charakter zu tun. Man könnte auch sagen, mit deinem Herzen, mit deiner inneren Schaltzentrale. Und die Frage ist, warum ist das entscheidend? Es ist entscheidend, weil Petrus uns hier keine Liste mit Regeln oder Geboten gibt. Ja, Vers 3 und 4, Gottes Kraft ist ausreichend für ein Leben, um Gott zu gefallen. Und ab Vers 5 jetzt, wie sieht so ein Leben konkret aus, was Gott gefällt? Und wenn dir jemand jetzt diese Frage stellen würde, okay, ich frage dich jetzt mal, wie sieht ein Leben konkret aus, was Gott gefällt? Ich glaube, wir würden spontan erstmal mit Geboten oder Regeln anfangen. Würden sowas sagen wie, ja, regelmäßig Bibel lesen, nicht stehlen, kein Sex vor der Ehe und so weiter und so fort. Und das ist nicht falsch. Im Gegenteil, das ist total richtig. Die Bibel macht deutlich, dass es wichtig ist, dass wir ganz konkret nach Gottes Geboten leben. Ja, auch Petrus wird später in diesem Brief sehr konkret. Kapitel 3, Vers 17 zum Beispiel, da sagt er, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet. Das ist ein ganz konkretes Gebot. Aber Petrus fängt nicht mit den Geboten an, sondern mit deinem Charakter. Oder anders formuliert, er fängt nicht damit an, wie du dich äußerlich verhalten sollst, sondern wie dein Herz sein soll. Warum? Wenn wir unsere Nachfolge nur auf unser Verhalten oder bestimmte Regeln reduzieren, dann ist die Gefahr groß, dass wir anfangen, Masken zu tragen oder dass wir anfangen zu heucheln. Ja, äußerlich sehe ich ja so aus, als würde ich aus Gottes Kraft leben, ihm nachfolgen. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich innerlich ganz woanders. Und damit das nicht passiert, lernen wir hier, echte Nachfolge kommt von Herzen. Sie bleibt dabei nicht stehen, sie wird ganz konkret, wenn du den Geboten Gottes gehorchst. Aber, und das ist der Punkt hier, sie kommt von Herzen. Und deswegen ist die Aufforderung an dich, hier in Gottes Wort, die Aufforderung Gottes an dich, arbeite an diesen acht Dingen in deinem Leben. Und gib dich nicht zufrieden mit so ein paar Lebensregeln, die du dir vielleicht selbst gemacht hast, wo du dir selbst sagst, naja, wenn ich so ungefähr lebe, dann wird Gott schon zufrieden sein. Es geht Gott um dein Herz. Und deswegen fokussiere auf deinen Charakter. Und ich glaube, dass wir gerade bei diesen Dingen oft massiv blinde Flecken haben. Von daher möchte ich dir heute ausnahmsweise eine Art Hausaufgabe geben. Nimm dir doch mal diese Liste mit den acht Begriffen vor und zeige sie jemandem, der dich gut kennt. Und dann frage ihn, du, wie würdest du mich ganz ehrlich bei diesen acht Dingen einschätzen? Und ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn wir an diesen Dingen arbeiten, wenn wir allen Eifer da rein investieren, an diesen Dingen zu arbeiten. Denn Petrus zeigt uns im nächsten Vers, wie Wachstum in diesen Dingen deine Beziehung zu Jesus stärkt. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Ein fruchtbares Leben als Christ fördert deine Christusbeziehung. Vers 8, denn wenn diese Dinge, also diese acht Dinge, bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Die Frage ist, wie sieht ein fruchtbares Leben aus? Antwort, wenn diese acht Dinge bei dir vorhanden sind und zunehmen. Ja, und achte mal darauf, was hier nicht steht. Hier steht nicht, wenn ihr diese Dinge in Perfektion habt, sondern wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen. Dein Leben als Christ ist ein Wachstumsprozess, das ist ganz wichtig. Der Heidelberger Katechismus fragt in Frage 114, können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Also können wir als Christen perfekt sein? Antwort, nein, Auch die frömmsten Menschen kommen über einen geringen Anfang nicht hinaus. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Und wenn wir den Eifer da rein investieren, wo führt das hin? Ende von Vers 8, zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man jetzt gut aufgepasst hat, könnte man die Frage stellen, Moment. Erkenntnis, schon wieder Erkenntnis. In Vers 3 war die Erkenntnis die Grundlage, um Frucht zu bringen. In den Versen 5 und 6 ist die Erkenntnis ein Puzzleteil in diesem Gesamtbild. Und jetzt in Vers 8 ist die Erkenntnis plötzlich das Ziel davon, Frucht zu bringen. Ja, je mehr du Frucht bringst, sagt Petrus, desto mehr erkennst du Jesus. Also wie? Ist die Erkenntnis die Grundlage oder ein Bestandteil oder das Ziel eines fruchtbaren Lebens? Und die Antwort lautet offensichtlich ja oder alles drei. Um es mit einem einfachen Beispiel deutlich zu machen, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt zu dir, du, ich habe mal die Frage, ist die Liebe eigentlich die Grundlage einer Ehe? Ist die Liebe ein Bestandteil der Ehe oder ist die Liebe das Ziel der Ehe? Du würdest vermutlich dumm gucken und sagen, alles drei? Genauso ist es mit der Erkenntnis Gottes. Genauso ist es mit deiner Beziehung zu Jesus Christus. Sie ist notwendig, um überhaupt Frucht zu bringen. Und sie wird gleichzeitig enger durch deine Beziehung zu Jesus Christus. Und deswegen setze allen Eifer daran, in diesen Dingen zu wachsen. Aber was ist jetzt, wenn diese Dinge bei jemandem nicht vorhanden sind? Wenn man sie gar nicht sieht? Und wenn da schon jemand ist, der einige Jahre sich als Christ bekennt und man einfach gar nichts beobachten kann? Petrus spricht darüber im nächsten Vers, Vers 9. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. In der Reformationszeit hat die katholische Kirche den Reformatoren unter anderem einen Vorwurf gemacht. Sie haben gesagt, ihr glaubt ja, dass der Mensch allein durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne dass man etwas dazu beitragen muss. Und ihr werdet schon sehen, wenn ihr das eine Weile predigt, dann werden die Leute nicht mehr in Gottesdienst kommen. Und keiner wird mehr danach streben, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Denn die Leute werden sich sagen, oh, ich glaube ja und allein der Glaube reicht ja. Ja, nach dem Motto, warum sollte ich überhaupt noch Frucht bringen mit meinem Leben, wenn ich doch eh sicher bin? Und hinter diesem Vorwurf steckt die Grundannahme, dass das geht. Dass wahrer Glaube an das Evangelium möglich ist, ohne dass es Auswirkungen auf mein Leben hat. Aber das geht nicht. Und genau das macht Petrus in Vers 9 deutlich. Er sagt hier, wer sagt, er glaubt dem Evangelium und keine Frucht bringt, also wenn diese acht Dinge überhaupt nicht zu sehen sind, wenn es kein Wachstum gibt, dann ist so jemand blind, kurzsichtig und vergesslich. Das Wort für kurzsichtig ist hier spannend. Denn vermutlich meint es hier sowas wie jemand, der seine Augen zukneift. Ja, heute erkennen wir ja manchmal kurzsichtige Menschen daran, dass sie ganz dicke Brillengläser haben. Nur zur Zeit, als Petrus das geschrieben hat, gab es noch keine Brillen. Von daher konnte man kurzsichtige Menschen nicht an ihren Brillengläsern erkennen, sondern man hat kurzsichtige Menschen daran erkannt, dass sie die ganze Zeit mit zusammengekniffenen Augen durch die Gegend gelaufen sind, um überhaupt etwas erkennen zu können. Das heißt, das Wort für kurzsichtig war sozusagen das gleiche wie für Augen zukneifen. Petrus sagt, genauso ist jemand, der in seinem Leben keine Frucht bringt. Er kneift seine Augen zusammen im Blick auf das Evangelium, im Blick auf die Rettung, die er durch Jesus Christus hat, im Blick auf die Reinigung von den Sünden, wie Petrus es hier in Vers 9 schreibt. Der Heidelberger Katechismus formuliert es in Frage 64 so: Es ist unmöglich, dass Menschen, die mit Jesus durch wahren Glauben verbunden sind, keine Frucht der Dankbarkeit hervorbringen. Petrus ist hier sehr vorsichtig, ein abschließendes Urteil über solche Menschen zu sprechen. Ja, vielleicht sind solche Menschen tatsächlich Christen, aber sie sind sozusagen scheintot. Ja, wie so ein Mensch, der eigentlich wie tot aussieht und dessen Lebensfunktionen kaum noch messbar sind, aber der trotzdem noch lebt. Oder so ein Mensch ist tatsächlich tot. Er nennt sich zwar Christ, aber er ist keiner. Das sind die Möglichkeiten. Und weißt du, diese Warnung, die Petrus damit ausspricht, die muss ich hören. Diese Warnung musst du hören. Aber du solltest auf gar keinen Fall dabei stehen bleiben. Denn es wäre auf der anderen Seite auch problematisch, wenn wir nur nach diesen 8 Dingen streben, damit wir nicht verurteilt werden. Damit man nicht über uns sagt, oh, du bist aber kurzsichtig. Wenn du nur deswegen Früchte bringst, damit du nicht blind, kurzsichtig und vergesslich bist, dann ist es besser, als wenn du keine bringst. Aber dann hast du auch etwas verpasst. Denn das Hauptziel ist, Vers 8, dass du in diesen Dingen lebst, dass du in diesen Dingen wächst, damit du Jesus besser kennenlernst. Welchen Jesus? Den Jesus, der gesagt hat, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Amen.